Bist du auch manchmal, vielleicht sogar öfter, verzweifelt wegen deiner Sünden und denkst, Gott kann mich gar nicht mehr lieben? Die letzten Predigten, ich glaube 10 an der Zahl, haben von den Sünden Israels, also meine Predigt, nicht allgemein, von den Sünden Israels und seiner Abwendung von dem alleinigen Gott zu den Götzen Kanaans sowie der Ankündigung und des baldigen Gerichtsurteils gehandelt. Das Gerichtsurteil soll vollstreckt werden und es steht kurz bevor. Dieses Kapitel 11, das wir heute betrachten wollen, sticht auf diesem düsteren Hintergrund von Israels Untreue besonders hervor. Gleich wie ein edler Diamant, der auf schwarzem Sand dargestellt wird. In kaum einem anderen Buch des Alten Testaments wird Gottes Liebe und Fürsorge für sein Volk und somit auch für uns so deutlich dargestellt wie in diesem Kapitel. Dieses Kapitel macht deutlich, wie unabhängig und wie bedingungslos Gottes Liebe gegenüber uns Menschen ist. Ich möchte uns diesen Bibeltext aus Kapitel 11 vom Buch Hosea lesen. Hosea 11, 1 bis 11. Als Israel jung war, liebte ich ihn, und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Aber sobald man sie rief, wandten sie sich vom Angesicht des Rufenden ab. Den Baalen opferten sie und den Götzenbildern räucherten sie. Und ich war es doch, der Ephraim gehen lehrte, der sie auf seine Arme nahm. Aber sie haben nicht erkannt, dass ich sie heilte. Mit menschlichen Banden zog ich sie mit Seilen der Liebe. Ich hob ihnen gleichsam das Joch auf vom Kinn und neigte mich zu ihnen, um ihnen Nahrung zu geben. Er soll nicht nach dem Land Ägypten zurückkehren, sondern der Assyrer soll ihr König werden, weil sie nicht umkehren wollen. Und das Schwert soll in ihren Städten umgehen und ihre Riegel vernichten und sie wegen ihrer Ratschläge verzehren. Mein Volk hält am Abfall von mir fest. Ruft man es nach oben, so erhebt sich gar niemand. Wie könnte ich dich dahin geben, Ephraim? Wie könnte ich dich preisgeben, Israel? Wie könnte ich dich behandeln wie Adama, dich machen wie Zebuim? Mein Herz sträubt sich dagegen, mein ganzes Mitleid ist erregt. Ich will nicht handeln nach der Glut meines Zorns, will Ephraim nicht wiederum verderben, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Als der Heilige bin ich in deiner Mitte und will nicht in grimmigen Zorn kommen. Sie werden den Herrn nachfolgen, der brüllen wird wie ein Löwe. Wenn er brüllt, so werden die Söhne zitternd vom Meer herbeieilen. Wie Vögel werden sie aus Ägypten zitternd herbeieilen und wie Tauben aus dem Land Assyrien. Und ich werde sie in ihren eigenen Häusern wohnen lassen, spricht der Herr. Die Liebe Gottes ist es, woran sein Volk damals wie heute ständig erinnert werden muss. Diese Liebe ist das Geheimnis, warum er, Gott, nicht völlig und endgültig aufhört, sich mit seinem untreuen Volk zu beschäftigen. Gottes Liebe findet in sich selbst den Grund, sich wie immer wieder zu äußern und findet auch die Art und Weise, wie sich diese Liebe äußert. Und ist diese Art und Weise, wie sich diese Liebe äußert, nicht immer die gleiche? In den Versen 1 bis 4 sehen wir die liebevolle Fürsorge Gottes am Volk Israel in dessen Vergangenheit. Die Verse 5 bis 7 offenbaren dann noch einmal Israels Abkehr von Gott trotz dieser anhaltenden Fürsorge. Und die letzten 4 Verse zeigen Gottes Gnade für die Zukunft Israels. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das sind die 3 Punkte meiner Predigt. In den ersten 4 Versen stellt sich Gott seinem Volk auf verschiedene Weise vor. In 11,1 ist er ein liebender Vater und Israel ist sein Kind, sein Sohn. Dann in 3a lesen wir, dass er ein Lehrer ist, der Ephraim das Laufen lehrt. und auch ein Tröster, der ihn in die Arme nimmt, wenn er gefallen ist. Und im 4. Vers zeigt er sich als den liebenden Ehemann, der mit Israel durch Bande der Liebe verbunden ist. Er ist auch sein Erlöser, der das Joch der Sklaverei, unter dem es leidet, von ihm abnimmt. Er ist nicht weit weg von ihnen. Er ist kein Gott im Himmel und alles, was darunter ist, das ist nur peripher, sondern er steigt auf ihre, auf unsere Ebene hinab, um als Versorger Nahrung zu geben. Paulus weist auch auf diese Fürsorge Gottes für sein Volk hin, besonders während der Wüstenwanderung. In Apostelgeschichte 13,18 lesen wir, und ich lese aus der Elberfelder 1905, eine Zeit von etwa 40 Jahren pflegte er sie in der Wüste. Gott pflegte sein Volk Israel 40 Jahre lang in der Wüste. Er gab ihnen Nahrung, er sorgte für sie. Ja, nicht mal die Kleidung ist verdorben in diesen 40 Jahren. Alle Handlungen Gottes haben ihren Ursprung in seiner Liebe und nicht in den Gegenständen, auf die sich seine Liebe ausrichtet. Israel hat auch für Gott keinen Mehrwert. Er ist nicht in der Sache etwas Besonderes, weil es besser war als andere Nationen. Im Gegenteil. In 5. Mose 7,7-8 lesen wir, nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte. Darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Anders als viele Nationen der Erde, die alle ihr Reich durch Stärke und Gewalt aufgebaut haben, hat Gott sein Volk durch Liebe erschaffen und erhalten. Es gibt keine Macht in diesem Universum, und es gibt kein anderes Universum, die größer ist als die Macht der Liebe Gottes. Gott erinnert Israel jedoch nicht nur an seine Liebe zu ihm, sondern auch an den Beginn seiner Beziehung zu ihm, als Israel jung war. In Ezekiel 16 lesen wir auch von Gottes Liebe zu Israel in den frühen Tagen des Volkes. Dort erzählt der Herr, wie er Israel gefunden hat als hilfloses Baby und wie er sich in seiner Liebe um dieses Baby kümmerte. Wenn wir älter werden, ist es gut, dass wir uns an die Liebe Gottes in unserer Jugend erinnern. Unsere Jugend meint die Zeit in unserem Leben, in der wir vom Herrn Jesus gehört haben und uns seiner Liebe und Fürsorge für uns bewusst geworden sind. Das kann sein, als wir Kinder waren, also selbst jung im Alter. Es kann aber auch sich darauf beziehen, jung im Christsein zu sein. Die Zeit, nach der wir von Gott gehört haben, selbst wenn wir schon alt waren und nicht nur von ihm gehört haben, sondern auch zu ihm gekommen sind. Die Rückbesinnung auf die Empfänglichkeit für Gottes Liebe an den Anfang, das ist von großer Bedeutung. Schließlich hat sich die Liebe Gottes nie verändert. Sie ist vollkommen. Sie wird nicht größer und sie nimmt nicht ab. Wenn wir diese Liebe nicht mehr genießen, dann liegt das nicht an ihn, sondern an uns. Sicherlich vermissen wir selbst vieles, aber noch mehr vermisst Gott. Er möchte so gern seine Liebe zu seinem Volk als sein Kind ausdrücken. Aber was ist, wenn das Kind nicht hört? Verschließen wir uns dem nicht, sondern öffnen wir uns dieser Liebe, womöglich aufs Neue, dafür und nehmen so die Ermahnung zu Herzen, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes, wie es in Judas 21 heißt. Das bedeutet, dass wir uns ständig bewusst werden müssen, dass Gottes Liebe zu uns hinausgeht. Oft vergessen wir das und verlassen den Bereich der Liebe Gottes. Aber einander gegenüber dürfen wir den Wunsch haben, den Paulus für die Gläubigen in Thessalonich hatte. Der Herr aber lenke eure Herzen in der Liebe Gottes. Und dann gibt es noch etwas. Der Herr nennt Israel nicht nur jung, sondern er nennt es auch mein Sohn. Bei Israel als Kind können wir uns eine gewisse Abhängigkeit vorstellen. Ein Jugendlicher oder ein Kind bittet um Fürsorge und erregt auch Gefühle bei den Eltern. Das tut ein Sohn höchstwahrscheinlich immer noch, wenn er alt ist. Kann ich noch nicht beurteilen. Mein Ältester ist erst 16. Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass mein Vater mich jetzt sagt, so, jetzt bist du aus dem Haus, wie ein Vogel, der fliegen lernt. Tschüss und nie wieder gesehen. Bei Sohn denken wir eben eher an das Erwachsensein, an jemand, mit dem die Eltern bestimmte Dinge besprechen können. Ein Sohn ist jemand, mit dem man sich beraten kann und der selbstständig denkt und handeln kann. Er kennt auch die Gedanken seines Vaters. Nicht alle, aber die meisten. Er weiß, wie sein Vater handelt und wie er ihn versteht. Er kann, wenn möglich, sogar seinen Vater repräsentieren. Das sehen wir vor allen Dingen in Königshäusern, wo der Prinz irgendwo hingeht, der Vater geht irgendwo anders hin, aber für das Volk ist der Prinz der Repräsentant. Das Kind und der Sohn sind zwar die gleiche Person, aber es ist eine ganz andere Beziehungsebene. Wenn ich mit meinem Jüngsten rede, dann rede ich anders, als mein Vater mit mir vor noch ein, zwei Jahren geredet hat. Der Altersunterschied hat sich doch nicht geändert. Aber ich habe mich geändert, hoffe ich, besser geworden, reifer. Und so war es auch bei Israel und so ist es auch bei uns Gläubigen. Wir kommen nicht als Erwachsene zu Gott im Glauben, sondern als Kinder. Milch musste ich euch geben. Milch ist Anfangsnahrung. Später kommt die feste Speise, die wir kriegen sollen und die wir uns auch selbst zubereiten sollten. Gott hat Israel als seinen Sohn aus Ägypten gerufen. Er hat das Volk aus der Knechtschaft befreit, damit er seine Gedanken mit Israel teilen und auch durch Israel der Welt zeigen kann, wer er ist. Wie ein Sohn. Aber leider hat Israel darauf nicht entsprechend reagiert. Aber es gibt einen anderen, der Gottes Gedanken erfüllt hat. Das ist der Sohn, von dem hier die Rede ist, der Sohn Gottes, der Herr Jesus. Nicht umsonst wird dieser Vers aus Hosea zitiert, als der Herr Jesus geboren wird. Und Jesus musste wegen Herodes nach Ägypten flüchten und wurde dann aus Ägypten zurückbeordert. Lesen wir in Matthäus 2. Israel, das Volk, hat versagt, aber Gott hat seinen Sohn an ihre Stelle gesetzt. Sein Sohn wird die Geschichte Israels neu durchleben, aber er tut dies ohne Versagen und alles zur Ehre Gottes. Der Herr ist der Weinstock, richtig? Und in der letzten Predigt haben wir gehört, auch Israel ist ein Weinstock. Die Verbindungen sind auffallend. Man sollte meinen, dass das Volk sehr dankbar ist, dass es endlich von dem Sklavenjoch befreit ist, dass es raus ist aus Ägypten. Am Anfang ist das auch der Fall. In 2. Mose 15 preisen sie ihren Befreier. Sie singen ein Loblied auf Gott. Doch kurz darauf stellt sich heraus, wie unvernünftig sie sind. In 2. Mose 16 lesen wir schon, da wünschten sie sich durch die Hand des Herrn in Ägypten umgekommen zu sein, weil sie dachten, Mose und Aaron wollten sie in der Wüste verhungern lassen. Welch ein Aufwand, um sie verhungern zu lassen. Es fehlte das Vertrauen in den Herrn. Und immer wieder wanderten sie von Gott weg. Im Buch der Richter sehen wir das besonders. Immer wieder haben sie dort Gott verlassen. Sie haben Gott verlassen, er rettet sie. Es ging eine Zeit lang gut, dann haben sie ihn wieder verlassen. Er rettet sie wieder. Und letztendlich wurden die Zeitspannen immer kürzer zwischen Verlassen, zwischen Rettung und Verlassensein. Verlassen, Gott verlassen. Doch jedes Mal hat er sie zurückgerufen. Und jedes Mal wurde es schlimmer. Sie sanken immer tiefer in den Sumpf ihres eigenen Willens, ihres eigenen Götzendienstes. Aber sobald man sie rief, Vers 2, deutet auf diese Anstrengungen hin, die Gott unternahm, um sie, das Volk, durch seine Propheten zu sich zurückzurufen. Er hat es immer wieder getan, aber das Volk will sich nicht mehr mit den Propheten auseinandersetzen. Sie wollen nicht hören. Sie laufen vor ihm weg, sie laufen vor den Propheten weg und somit vor ihm. Und sobald sie einen Propheten sehen, vermeiden sie es, ihm zu begegnen. Wie oft ist uns schon widerfahren, dass wir jemandem Zeugnis geben wollten und das Erste, was wir hörten, ach, lass mich mit Gott in Ruhe. Ich will von Gott nichts wissen. Der hat mir auch noch nie geholfen. Das habe ich sehr oft gehört. Und ich denke, ich bin nicht der Einzige, der diesen Spruch zu hören bekam. Man will sich nicht mit ihm befassen. Und man zieht den eigenen Götzendienst vor. Ohne Erkenntnis, ohne Wissen, was danach kommen wird. Man will es nicht wissen, man verschließt die Augen. Und dabei war es Gott, der Ephraim, oder Israel besser gesagt, das Gehen lehrte. Er lehrte ihn, auf eigenen zwei Füßen zu stehen. Denn so fängt Gehen ja an. Man läuft ja nicht gleich los, wenn man ein Baby ist. Ich kenne keins. Und Gott erzog sie auch zur Unabhängigkeit. Gott gibt seinen Kindern Unterweisungen und Lektionen mit auf den Weg. Dieser Unterricht besteht nicht nur darin, ihnen eine Wegbeschreibung zu geben. Da gehst du rechts, da gehst du links und dann geradeaus und dann wieder 100 Meter weiter machst du eine Kurve. Nein, beim Lehren des Gehens geht es vor allem um unser Verhalten auf diesem Weg und um das, was uns dort begegnen kann. Das betrifft die Geschwindigkeit. Wie schnell gehe ich? Wie langsam muss ich hier gehen? Wie schnell muss ich dort gehen? Gefährliche Kreuzungen, wie im richtigen Leben. Die Orte, an denen wir eine Pause einlegen können. Oder Orte, die wir vielleicht meiden sollten. Wo wir Nahrung bekommen und welche Nahrung für uns am besten ist. Wir können ja nicht immer nur zu McDonald's gehen. Gott hat seinem Volk zu diesem Zweck die ganze Bibel gegeben. Besonders das 5. Buch Mose ist voll von Satzungen und Rechte, die das Volk lernen sollte und musste. Und wenn sie darauf hören, wird es ihnen gut gehen. Und sie werden sich weiterhin an den Segnungen des Landes erfreuen, das Gott ihnen gegeben hat. Können wir alles nachlesen in 5. Mose 4. Paulus sagt auch zu Timotheus und somit auch zu uns, wie wichtig die Heilige Schrift ist als das einzige Mittel, durch das wir lernen können zu wandeln. Er weist ihn darauf hin, dass die Heilige Schrift Kraft hat, weise zu machen und errettet. 2. Timotheus 3,15, ich habe es jetzt mit eigenen Worten wiedergegeben. Und mit Errettung, da ist nicht irgendetwas gemeint, sondern das Erreichen des Endziels, das bei Gott ist. Alles, was dazwischen ist, sind Etappen, die wir anlaufen sollten. Timotheus ist bereits ein Kind Gottes, aber er muss auch erst laufen lernen. Die Zurüstung dazu liegt für jedes Kind Gottes im Lesen der Bibel. Es geht nicht anders. Beten ist gut, aber nur beten ist, als wenn wir nur Wasser trinken. Wenn wir die Bibel lesen, essen wir feste Speise. Aber ohne Wasser funktioniert auch das nicht. Und wenn mal etwas schief geht, wenn wir fallen, dann ist dort die helfende Hand Gottes. Er lässt uns nicht einfach liegen. Er hilft uns auf, tröstet uns, stellt uns wieder hin und wir dürfen weitergehen. Gott ist es, der das tut, nicht unsere Kraft. Und auf diese Weise lernen wir Gott als den Gott kennen, der dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr zurückgelegt habt, bis ihr an diesen Ort gekommen seid. Trotz aller Anzeichen von Fürsorge und Trost erkennt das Volk diese liebevollen Bemühungen des Herrn nicht. Sie erkennen sie nicht mal an. Das Wort geheilt am Ende dieses Verses 3 bezieht sich auf die Verletzungen, die ein Kind sich zuziehen kann, wenn es laufen lernt. Und auch die Israeliten werden sich oft buchstäblich verletzt haben in der Wüste, denn das ist ja kein Samtweg, keine feste Straße gewesen, sondern das ist eine Geröllwüste. Das war nicht so wie der Sandstrand an irgendeinem Meer in irgendeinem Land. Die Israeliten werden sich buchstäblich oft verletzt haben an den schweren, an den scharfen Steinen und an den vielen Steinen. Aber dennoch scheint die Heilung, von der Hosea spricht, nicht so sehr sich auf den Körper zu beziehen, sondern auf das Geistliche. Wie oft hat das Volk an der Liebe Gottes gezweifelt, zum Beispiel wenn sie kein Wasser oder kein Essen in der Wüste hatten. Und Gott gab ihnen immer, was sie brauchten. Er heilte sie von ihrem Murren. Und so ist er auch in dieser Hinsicht der Herr, dein Arzt. Aber sie erkennen es nicht an, dass er das tut. Sie haben kein Gespür dafür. Unaufhörlich und mit immer neuen Mitteln hat Gott seinem Volk gezeigt und spüren lassen, wie sehr er es liebt. Diese menschlichen Bande in Vers 4 sind Bande, die zur menschlichen Schwäche passen. Es sind Mittel, die Gott am Menschen als Hilfsmittel gegeben hat und die perfekt zu unserer Schwäche passen, die unsere Schwächen berücksichtigen. Das sind demnach Bande, die auf den Menschen, auf jeden Einzelnen angepasst sind. Der eine braucht dieses, ein anderer braucht etwas anderes. Und sie helfen uns somit, auf Gottes Weg zu bleiben und diesen Weg zu seiner Ehre zu gehen, nicht zu unserer Ehre. Wir können an den gesamten priesterlichen Dienst denken, den Gott eingesetzt hat. Er ist ganz darauf eingerichtet, beziehungsweise ausgerichtet, dass das Volk in der Gemeinschaft mit Gott bleiben konnte oder zurückkommen konnte, wenn diese Gemeinschaft durch Sünde gestört wurde. Hebräer 4,15 lesen wir, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Wer nicht weiß, wer dies ist, es ist Jesus, der damit gemeint ist. Er ist unser hoher Priester. Und er hat alles durchleben müssen. Er hat nicht aus irgendeinem Schloss regiert. Nein, als Kind im Stall geboren, nach Ägypten ausgewandert, zurückgeholt. Hat als Zimmermann gearbeitet. Hatte Brüder und Geschwister, die ihn nicht leiden konnten. Hey, der ist da, holt den mal weg. Und die doch wieder zu ihm gekommen sind. Wir können solche Bande auch als Bande der Liebe sehen. Alles, was Gott tut, um sein Volk mit sich zu verbinden, geschieht mit und aus Liebe zu ihm und seiner Liebe zu uns vor allem. Und dies ist ein echtes vor allem. Die Liebe Gottes ist eine suchende und eine ziehende Liebe. Wer als Sünder zum Herrn Jesus geht, geht zu ihm, weil der Vater ihn dorthin zieht. Johannes 6,44. Wenn Gott sein Volk so sehr in Liebe zu sich gezogen hat und das auch führt, bedeutet das auch Befreiung vom Joch der Knechtschaft. Gott handelt aus Liebe und beweist seine Liebe gegenüber dem Gegenstand seiner Liebe, nämlich uns. Er tut es. Dazu passt kein Joch, in dem man gebückt geht. Und an der Seite Gottes lässt sich leicht gehen, weil die Last der Sünde nicht mehr drückt. Leider kann ein Christ, wie zum Beispiel die Israeliten und wie auch wir, die Sünde im Leben wieder zulassen. Und dann ist das ein einengendes Joch. Wir spüren es wieder. Das Leben wird schwer. Das erlebte auch David nach seiner Sünde mit Bathseba, als er die Sünde noch nicht bekannt hatte. Denn deine Hand lag schwer auf mir, Tag und Nacht. Das lesen wir im Psalm 32,4. Und als er seine Sünde bekannte, dann ertönten Loblieder der Befreiung. Psalm 32,5-7. Gott befreit. dann, wenn wir unsere Sünden vor ihm bekennen und nicht zu verbergen suchen. Und manchmal müssen sie auch anderen Menschen bekannt werden, nämlich denen, dem wir geschadet haben, damit wir wieder sozusagen ins Lot kommen. Die Worte "neigten mich zu ihnen" bedeuten auch, dichter heranzutreten. Gott kommt mit dem Herrn Jesus herab, beugte sich zu uns Menschen herunter und kommt uns so besonders nahe. Mit ihm ist er so uns so nahe gekommen, dass er unser Nächster wurde. Er ist unser Bruder geworden, unser Freund. Und in dieser Position will er sich um den Menschen und hier um sein Volk kümmern und ihnen Nahrung geben. Am Anfang dieses Verses ist Gott der ziehende Gott, der sein Volk zu sich zieht. Und am Ende dieses Verses steigt Gott zu seinem Volk herab und will bei ihnen sein. Er möchte ihre Bedürfnisse teilen und für sie sorgen. So ist Gott für uns ebenso. Er kommt zu uns in unserer Not und möchte uns geben, was wir brauchen, nicht was wir wollen. Da ist ein Unterschied, ja? Und in unserem Vers scheint sich das Geben von Nahrung noch auf das Kind Israel zu beziehen. Nahrung ist wichtig für das Wachstum. Und auch geistlich brauchen wir Nahrung, wenn wir wachsen wollen. Und wie gesagt, diese geistliche Nahrung kommt aus der Bibel. Und ein geistlich gesunder Christ wird einen gesunden Hunger und Durst nach dem Wort Gottes haben. Ja, die Verse 11, 1 bis 4 geben einen umfassenden Überblick über Gottes Haltung der Liebe und Taten der Gnade gegenüber seinem Volk. Alles ist geeignet, um das Volk zur freiwilligen Hingabe zu bringen. Sie sahen ihre Liebe, seine Liebe, sie erlebten seine Liebe und sie hätten sich dem hingeben können. Und dennoch hat Gott in diesen Versen zwischen den Zeilen auf diese Undankbarkeit Israels hingewiesen. Wenn sich also herausgestellt hat, dass alle Liebeserklärungen Gottes von Israel zurückgewiesen wurden und Gott ankündigen muss, dass er sie seinerseits zurückweist, das ist nicht überraschend, oder? Und in den Versen 5 bis 7 lesen wir dann, wie Gott mit ihnen verfahren muss, was also noch zur Zeit des Propheten Hosea erfolgen sollte. Das Land Ägypten, Vers 5, symbolisiert hier ein Land der Sklaverei. Eine Sklaverei, die ihnen in Assyrien tatsächlich wieder bevorsteht. Sie kehren nicht buchstäblich in das Land Ägypten zurück, wie ich es auch schon letztens erklärt habe, sondern in die Situation, aus der sie errettet worden sind, aus Ägypten. Der Assyrer soll ihr König sein, bedeutet, dass sie unter der Knechtschaft der Assyrer kommen werden, wie es in Kapitel 9, Vers 3 heißt. Das Kriegsschwert in der Hand des Königs von Assyrien wird sie treffen. Er wird sie überwältigen. Ihre Riegel, das heißt ihre Festungen und andere Verteidigungsanlagen, werden den Feind letztlich nicht vor den Toren fernhalten. Sie sind wie die Mauern Jerichos, als die Israeliten kamen. Sie sind zusammengefallen. Und dies wird um ihrer Ratschläge willen geschehen, was darauf hindeutet, dass sie gerade durch ihre selbsterdachten Lösungen, durch die sie glaubten, den Feind aufhalten zu können, selbst den Feind Zugang zu ihren Städten und Mauern ermöglichten. Der Mensch, der Gott nicht in Betracht zieht, spielt dem Feind immer in die Hände. Und der Feind ist nicht mein Feind hier, ein menschlicher Feind, sondern der Teufel. Und wir haben selbst Beispiele für selbsterdachte Riegel in den Regeln, die von einigen örtlichen Gemeinden über die Trennung von Bösem aufgestellt werden. Grenzen sind dazu gedacht, dass das Böse aus der Gemeinde fernbleibt. Das ist auch richtig so. Wir sind sozusagen wie ein Schiff oder wie ein U-Boot im Meer. Wir sind mit dem Wasser umgeben, in einem U-Boot noch mehr als in einem Schiff. Und in einem U-Boot ist aber das Besondere, hin und wieder kommt Wasser in das U-Boot, damit man tauchen kann. Ein Schiff soll ja nicht tauchen. Aber dieses Böse muss auch gegebenenfalls wieder hinausgetan werden, damit man wieder auftauchen kann. Ich weiß nicht, ein dümmeres Bild habe ich nicht gefunden, aber so kam es mir bei der Vorbereitung der Predigt in den Sinn. Jetzt habe ich gerade meine Seite verschlagen. Aber wenn es mehr und größere Schranken gibt, als Gott es will, als die Schrift es uns vorgibt, dann wird das, was Gott in der Gemeinde als sein Zeugnis auf der Erde sehen will, zerstört. Wir sind in dieser Welt und wir dürfen auch Besuch in die Gemeinde nehmen. Jetzt zum Beispiel bei dem Gottesdienst. Aber wir dürfen sie nicht aufgrund irgendwelcher Äußerlichkeiten rauslassen. Nur weil sie jetzt schlecht riechen oder nicht so angekleidet sind, wie wir das erwarten oder was auch sonst gibt. Und obwohl dem Volk Israel gesagt wurde, dass es weggeführt werden soll, spricht Gott hier wiederum von meinem Volk. Und das soll dazu dienen, dem Volk wieder bewusst zu machen, dass sie eine Beziehung zu Gott haben. Das Volk schweift nicht nur ab, sondern es hängt ja am Abfall. Das ist ja das Schlimme. Es hängt am Abfall von Gott. Es ist nicht nur mal, ah ja, ich bin jetzt mal einen falschen Schritt zu weit links oder zu weit rechts gegangen, sondern ich habe mich völlig in der Richtung vertan. Anstatt auf Gott zuzugehen, gehen sie von Gott weg. Und durch nichts können sie erfolgreich auf den rechten Weg gebracht werden. Das haben wir in den ganzen letzten Kapiteln gelesen. Mann, das sind die Propheten, ruft man es nach oben, das ist das Volk. Sie werden nach oben gerufen, kommt zu mir, ruft der Herr durch die Propheten. Und sie wollen nicht. Niemand erhebt sich aus dem Volk, obwohl sie die Geschichte ihres Volkes kennen und das somit auch das Handeln Gottes an ihrem Volk. Sie ziehen es vor, in der Sünde zu verharren. Wer sich seiner Vergangenheit nicht erinnert, ist dazu bestimmt, dazu verdammt, sie wiederzuerleben. Ist ein Zitat von dem spanischen Philosophen George Santayana und verdeutlicht die Wichtigkeit und das Erinnerungs- und Gedenkkultur. Wir müssen uns daran erinnern, wo wir hergekommen sind. Wir sollen nicht, wenn wir die Hand an den Flug legen, zurückschauen. Aber wir dürfen uns erinnern, wo wir herkommen und wozu Gott uns gebracht hat und wo es hingehen soll. Das Volk Israel hatte sich seiner Vergangenheit nicht erinnert. Sie haben sich nicht erinnert, dass der Herr Gott, ihr Gott, Israel aus der Gefangenschaft befreit hat. Sie haben sich nicht erinnert, dass sie 40 Jahre in der Wüste bewahrt wurden. Sie haben sich nicht erinnert, dass sie während der Richterzeit immer wieder aus der fremden Herrschaft gerettet worden sind. Sie haben sich nicht erinnert, dass sie unter Salomo ein großes, reiches Land gewesen, eine reiche Nation gewesen waren. Ja, das waren Momente in ihrem Leben, in ihrem Volksleben, möchte man sagen, in den Jahrhunderten nach Mose und Josua. Meist, wenn die Regierung gottesfürchtig war, dann hatten sie auch eine gute Zeit als Volk, unter David zum Beispiel oder später auch unter Hiskia. Aber im Nordreich gab es solche Könige nicht. Denn von allen heißt es, er aber tat, was böse war in den Augen des Herrn und ließ nicht ab von allen Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Israel, hiermit ist das Nordreich gemeint. Jerobeam, Sohn Nebats, war der erste König, als das Reich geteilt wurde, war der erste König vom Nordreich. Es ist immer der Fall in Bezug auf den Menschen und sein Volk. Bei ihm ist immer das von, was der Situation angemessen ist. Sowohl Gericht als auch Liebe und Gefühle vor allen Dingen. Und Gefühle des Mitleids. Aber auch die Kraft zum Handeln. Sie sind bei Gott da. Er ist keiner, der verzweifelt und sagt, macht, was ihr wollt, sondern er ist der Handelnde. Die Frage, wie könnte ich dich dahin geben, dich preisgeben, kann Gott nicht. Entschuldigung, jetzt habe ich mich einmal vertan. Ich bin schon bei der Zukunft. Also wir haben düstere Aussichten jetzt von Israel gesehen für die Zukunft des Nordreiches und letztendlich auch für das Südreich, das sich etwa 100 Jahre später ins Exil begeben musste. Menschlich gesehen ist das Volk dem Untergang geweiht, wie Kanaan und die Völker, deren Sündenmaß voll war. Sie sollten von Israel ausgelöscht werden. Und in den letzten vier Versen, in den Versen 8 bis 11, da bekommen wir diesen besonderen Einblick in das Herz Gottes. Wir können sehen, dass es eine zukünftige Wiederherstellung für sein Volk gibt. Nach der Ankündigung des Gerichts, das kommen muss und kommen wird, ist es so, als ob Gott den Gedanken zuvorkommen will, dass es mit seinem Volk Israel vorbei sei. Bei Adama und Zeboim verhält es sich so. Diese Städte sind zerstört worden, nicht zur gleichen Zeit wie Sodom und Gomorra. Sie gibt es nicht mehr in dieser Welt. Gott hat angedroht, sein Volk wie Sodom und Gomorra, Adama und Zeboim zu behandeln. 5. Mose 29. Und die Erinnerung an das, was er mit diesen Städten tun musste, verursacht bei Gott große innere Anteilnahme. Hosea 11,8. Mein Herz hat sich mir umgewendet, so übersetzt es die Elberfelder. Und das bedeutet, dass sein Herz sich dagegen stemmt und eine andere Richtung einnehmen will. Gott reut das Böse. Es reut ihn, was er den Israeliten antun muss. Das ist aber nur möglich, weil Gott voraussieht, dass sein Volk Buße tun wird. Jeremia 31,20 möchte ich uns dazu lesen. Ist mir Ephraim ein teurer Sohn? Ist er mein Lieblingskind? Denn so viel ich auch gegen ihn geredet habe, muss ich doch immer wieder an ihn denken. Darum ist mein Herz entbrannt für ihn. Ich muss mich über ihn erbarmen, spricht der Herr. Seine Erbarmungen, die voll und nicht nur ein wenig erregt sind, sind eine Garantie dafür, dass das Volk aus dem Elend befreit wird, in das sie durch eigene Schuld gekommen sind. Und dies ist immer der Fall in Bezug auf den Menschen und sein Volk. Wir kommen immer durch unsere Schuld in diese Abkehr und in dieses Elend. Es ist nicht Gott, der uns ins Elend führt, sondern wir begeben uns selbst hinein. Aber bei ihm ist immer das vorhanden, was eben der Situation angemessen ist. Sowohl die Gefühle der Liebe und des Mitleids, aber auch eben die Kraft des Handelns. Die Frage, wie könnte ich dich dahin geben, dich preisgeben, kam Gott nicht in den Sinn, als er seinen Sohn am Kreuz hingab, als er ihn nicht verschonte. Aus diesem Hingeben und Preisgeben seines Sohnes Jesus ergibt sich ein neueres und wunderbares Wie. Und ein Wie im Blick auf uns. Römer 8,32. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Gott will uns alles schenken. Warum? Weil wir so gut waren? Nein, weil wir durch seinen Sohn gerecht worden sind. Gott sieht seinen Sohn und denkt an uns. Und die Sünde, unsere Sünde, lag auf seinem Sohn. Er, Jesus, war der Verfluchte am Kreuz, verflucht um unseretwillen. In Vers 9 finden wir die Antwort auf das Wie von Hosea und den Grund, warum er seine Zornesglut nicht ausführt und Ephraim nicht weiter zerstört. Und diese Antwort lautet: Gott ist nicht ein Mensch. Er ist Gott und nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte. Wenn einem Menschen irgendwas angetan wird, zum Beispiel das, was Gott angetan wurde, dann reagiert dieser Mensch ganz anders als Gott. Der Mensch wird zornig und zahlt das Böse zurück. Er will es mit gleicher Münze oder noch schlimmer zurückzahlen. Gott handelt ganz anders. Er wird die angekündigte Strafe über Israel kommen lassen, aber er wird sein Volk nicht völlig vernichten, wie er es mit Adama und Zeboim getan hat. Städte, die für immer unter dem Fluch des Zornes Gottes liegen. Dass Israel nicht für immer unter dem Fluch liegen wird, liegt darin, dass Gott eine Lösung gefunden hat, an die kein Mensch jemals hätte denken können. Die Tatsache, dass er Gott und nicht ein Mensch ist, bedeutet auch, dass er in seiner Souveränität den Menschen völlig umgeht. Seine Wege gehen weit über die des sündigen Menschen hinaus. Gottes Lösung wird seine Gerechtigkeit und seiner Heiligkeit, aber auch seinen Plänen der Liebe mit seinem auserwählten Volk völlig gerecht. Normalerweise schließen sich Gnade und Gerechtigkeit aus. Und Gott hat die Lösung gefunden. Und diese Lösung ist in der Person und in dem Werk Christi zu finden. In Christus am Kreuz ist der Gerechtigkeit und der Heiligkeit Gottes völlige Gerechtigkeit widerfahren. Dort hat Gott die Sünden eines jeden gerichtet, der sie aufrichtig vor ihm bekennt. Ja, ich weiß, wir erinnern uns nicht an alle Sünden, aber an das, was uns der Geist erinnert, das sollten wir bekennen und nicht als geringfügig abtun. Auch Israel wird in der Zukunft für die begangenen Sünden Buße tun. Und aufgrund des Werkes von Christus dürfen auch sie wissen, dass ihre Sünden vergeben sind. Deshalb wird auch die Liebe Gottes in Christus sichtbar. Wenn die Sünden von seinem Sohn getragen und damit beseitigt worden sind, dann ist der Weg frei und er kann seine Liebe verwirklichen. Israel wird in der Lage sein, alle von Gott verheißenen Segnungen zu genießen, während Gott als der Heilige in ihrer Mitte wohnen wird. Er wird nicht in ihre Stadt kommen, um sie zu zerstören. Dass Gott seinen Zorn nicht dauerhaft brennen lässt, liegt eben daran, dass der Jesus in der Zornesglut Gottes gewesen ist. Was für eine Veränderung! Hier haben wir nicht mehr das, was wir in Hosea 11,7 gefunden haben, dass das Volk am Abfall von ihm hängt, sondern ein Wandel hinter dem Herrn her. Dies wird in der Zukunft geschehen. Und aufgrund dieser Tatsache und dem, was im vorherigen Abschnitt erklärt wurde, wird das Volk in das tausendjährige Friedensreich eingehen und den Segen genießen. Es wird immer ein Segen verbunden sein mit dem Wandeln hinter dem Herrn. Das gilt für jeden Menschen. Als Petrus dem Herrn Jesus eine Frage über den Lohn für die Nachfolge stellte, antwortete der Herr Jesus mit einer Bemerkung über die Zukunft und über die Gegenwart. Ihr werdet viel mehr bekommen, sagt er. Ich sage es mit meinen Worten. Und in Hosea geht es um die Wiedergeburt, von der Herr Jesus spricht. Damit ist das zukünftige Friedensreich gemeint, wenn alles in der Schöpfung neu sein wird. Kurz davor wird er nicht gegen sein Volk brüllen, um es zu zerreißen, wie es in Hosea 5,14 heißt, sondern gegen die Nationen wird er brüllen, die sein Volk unterworfen haben. Er wird dann offen als Beschützer für sein Volk auftreten. Er wird dies an dem Tag tun, an dem er als Löwe aus dem Stamm Juda erscheinen wird. Und zuvor ist er ein Löwe, der sie zerrissen hat. Jetzt ist er ein Löwe, der brüllt, um sie zu sich zurückzurufen. Gott wird Israel aus der Gefangenschaft zurückbringen. Wir können unter diesem Brüllen aber auch ein Brüllen wie ein Löwe vorstellen, das in politischen Umwälzungen und Ereignissen geschieht, die der Errettung vorausgehen. Die Stimme Gottes wird für das Volk Gottes erkennbar sein, in dem, was sich zu dieser Zeit auf dem politischen Feld abspielen wird. Und die Geschwindigkeit und Gewissheit, mit der die zerstreuten Israel diesem Ruf folgen und ins Land zurückkehren, wird mit dem Fliegen von Vögeln und insbesondere von Tauben verglichen, wie es in Jesaja 60,8 heißt. Ägypten im Süden, Assyrien im Nordosten. Beide Länder werden als Länder der Wegführung erwähnt, aber auch als Symbol für die vielen Nationen, in die die Juden, die Israeliten zerstreut sind. Dass sie zittern, hat wahrscheinlich damit zu tun, dass sie von der Majestät des Herrn beeindruckt sind, in besonderer Weise. Und sobald sie im Land angekommen sind, wird er sie in ihren Häusern wohnen lassen. Das wird ihr ständiger Wohnsitz sein. Sie werden nie wieder vertrieben werden. Und diese Verheißung wird durch das Spricht der Herr bekräftigt. Wenn er es gesagt hat, dann wird es niemand ändern können. Diese letzten vier Verse sind nicht nur an Israel gerichtet. Sie sprechen zu uns genauso. Ebenso wie damals. Und weil Gott vollkommen ist, gibt es bei ihm keine Veränderung. Und somit gilt seine Aussage für alle, die Buße tun, die von ihrem falschen Weg umkehren. Das Volk Israel hat viel getan, damit Gott es verstößt. Aber Gott handelt, noch denkt er menschlich. Und darum können wir uns auf seine Liebe und seine Treue verlassen. Er liebt nicht nur allgemein, er liebt jeden persönlich. Das mag vielleicht auch ein Grund für die ständige Erwähnung des Namens Ephraims sein, dass er ihn bei seinem Namen nennt und nicht allgemein Israel. Gottes Liebe ist nicht an Bedingungen geknüpft. Das heißt aber nicht, dass er Sünde ignoriert. Denn seiner Gerechtigkeit muss Genüge getan werden. Allerdings ist das Handeln Gottes eben unserem Handeln weit überlegen. Und so hat er kein Opfer von uns verlangt, um unsere Taten zu sühnen, sondern hat sich selbst in seinem Sohn Jesus, dem Erlöser, hingegeben. Jesus hat für alle deine Sünden bezahlt, die du getan hast vor deiner Bekehrung und ebenso für die Sünden danach. Für alle Sünden ist Jesus gestorben, vergangene und zukünftige. Gott liebt dich, trotz allem. Also zweifle und verzweifle nicht. Amen. Wir sind nun zum Schluss unseres Gottesdienstes gekommen. Wir hören gleich noch ein Lied und bevor wir dieses Lied hören, wollen wir noch einmal gemeinsam beten. Wir wollen dazu aufstehen. Großer, allmächtiger Gott, Herr Jesus, ja, du hast das Werk vollbracht, du bist das vollkommene Opfer. Durch dich dürfen wir leben in Ewigkeit. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, es im Glauben anzunehmen. Nicht im Schauen, sondern im Vertrauen auf dich, auf dein Wort, das du uns gegeben hast, das wir nachschlagen können, wo wir immer wieder die Liebe Gottes sehen, deine Liebe und diese vollkommene Liebe, an der es uns mangelt, wo wir deine Gnade erleben dürfen an Menschen und letztendlich auch an uns. Denn du bist der vollkommene Gott, bei dir gibt es keine Veränderung. Und wenn du sagst, so spricht der Herr, dann wird es auch so geschehen. Und dafür danken wir dir, dafür preisen wir dich, dafür beten wir dich an. Herr, leite uns auf rechtem Weg. Und wenn wir von dem Weg abgegangen sind, bring uns wieder zurecht. Denn aus uns schaffen wir es nicht. Du bist der Weinstock und ohne dich können wir nichts tun. Und du bist der Hirte, der uns leitet. Du bringst uns zu frischen Auen und führst uns durch dunkle Täler. Hilf uns, dass wir das nie vergessen, dass wir darauf achten, wenn es mal wieder sehr dunkel in unserem Leben wird. Dank sei dir gebracht für dies alles, was wir erkennen dürfen in einem so kleinen Kapitel wie Hosea 11. Wie viel mehr werden wir erkennen, wenn wir einst vor dir stehen. Lob, Ehre und Anbetung sei dir immer wieder aufs Neue gebracht von uns, jetzt und in Ewigkeit. Amen.